Auf Spurensuche mit dem Forschungsverbund Diktaturerfahrung und Transformation.
Willkommen zu einem neuen Spurensuche-Podcast. Spurensuchen in einem Land, das DDR hieß. Ein Land, das Spuren hinterlassen hat. Schätze, die es zu heben gilt. Mein Name ist Christian Stadali und ich begleite die Spurensucherinnen und Spurensucher. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von verschiedenen Hochschulen und Gedenkstätten in Thüringen, die sich zum Forschungsverbund Diktaturerfahrung und Transformation, kurz DUT, zusammengeschlossen haben. Heute widmen wir uns der Kunst. Genauer, der Kunst, die in der Wendezeit entstand. Und zwar nicht nur auf dem Gebiet der ehemaligen DDR, sondern auch im Westen und im Ausland. Und dazu begrüße ich eine versierte Spurensucherin, die Kunsthistorikerin Michaela May aus Jena. Hi.
Hallo.
Wendezeit, da haben wir doch alle so die Bilder im Kopf. Oder ich. Montagsdemos, Grenzöffnung, Bornholmer Straße, Sekt auf der Mauer, Mauerspechte, Besetzung, Stasi-Zentral und vieles mehr. Aber das ist weniger dein Thema. Dir geht es irgendwie um die künstlerische Verarbeitung und du sagst, da gibt es große Unterschiede zwischen dem medialen und dem künstlerischen Blick.
Ja, durchaus. Also ich würde nochmal ansetzen bei den Ereignissen, die du jetzt genannt hast. Also Mauerfall, Mauerspechte, diese ganzen Dinge, das sind eben diese zentralen Ereignisse, die ganz punktuell irgendwie stattgefunden haben. Also die Demonstrationen waren natürlich ein längerer Prozess auch. Aber mich interessieren weniger die Ereignisse, sondern die Prozesse, die auch gesellschaftlich abgelaufen sind über einen längeren Zeitraum. Bei dem Thema Mauerfall ist es so, dass wir ja ganz klar diese Bilder, das Brandenburger Tor, die Menschen auf der Mauer im Kopf haben, die eben medial überall transportiert werden. Und wenn man sich aber die Kunstwerke anschaut, die diese Zeit, diesen Moment beleuchtet haben, dann sieht man, dass es erstmal in der Kunst gar nicht so eine große Relevanz hat. Also es entstehen relativ oder verhältnismäßig wenige Kunstwerke, die sich direkt mit diesem Moment befassen, sondern ganz andere Dinge sind ausschlaggebend oder interessant für die Künstler.
Wir reden ja über die Kunst, die in der Wendezeit im Großen und Ganzen entstanden ist, also so drei Phasen vorher. Vielleicht ordnest du es auch ein, wie lange du sozusagen vorher geguckt hast, sozusagen mittendrin und unmittelbar danach. Und dann nochmal diese unterschiedliche Interpretation Ost-West oder Ausland, also so eine Innen- und Außenperspektive. Also wie hast du für dich erstmal sortiert, geforscht, was erstmal so rausgesucht?
Ja, also zuerst habe ich mir natürlich überhaupt mal überlegt, was bedeutet eigentlich der Begriff Wende? Oder wann geht es eigentlich los? Wann ist es zu Ende? Und also ich habe mich auf die Zeit ab Mitte der 80er Jahre bis Mitte der 90er Jahre fokussiert. Und da eben gesehen, dass es verschiedene Phasen gibt. Also es gibt eben oft wird es Aufbruchsphase genannt in den 80er Jahren, wo viele Leute ausgereist sind. Andere Leute haben sich formiert und Dinge getan, die staatlich nicht so erwünscht waren. Also da war die Kunstszene auch ganz aktiv. Und dann gibt es eben diesen, ja, ich nenne es Point of No Return, die Öffnung der Mauer, wo dann einfach die Grenze offen war und man wusste, okay, jetzt geht es nicht mehr zurück. Es geht jetzt nur noch in eine Richtung. Die Richtung war noch unklar, aber hat sich ja ziemlich schnell dann eben sortiert, dass es eben Richtung Vereinigung der beiden Teilstaaten ging. Und das sind eben so die Phasen, in denen ganz viel passiert, aber mit der Vereinigung ist es eben nicht zu Ende, sondern da gehen eigentlich ganz zentrale Prozesse erst so richtig los, weil einfach das komplette Land transformiert wird. Und man sieht es auf politischer, wirtschaftlicher Ebene ganz deutlich. Und die gesellschaftlichen Prozesse sind aber auch sehr wichtig. Und ich habe den Eindruck, dass in den letzten Jahren viel passiert ist in der Wahrnehmung auch von dieser Zeit, dass man gemerkt hat, diese Prozesse sind eigentlich sehr unterbeleuchtet und das ist auch in der Kunst so gewesen. Also, dass man auf die Kunst eigentlich gar nicht geschaut hat. Man hat eigentlich nur darauf geschaut, in dieser Bilderstreitphase, welche Künstler waren gut oder böse, weil sie staatskonform waren oder eben nicht konform. Und das hat eigentlich alles überdeckt und den Fokus vielleicht auch ein bisschen davon weggerückt, einfach mal zu sehen, was ist in dieser Zeit eigentlich künstlerisch passiert. Und diese Kunstwerke, die ich recherchiert habe, zeigen, dass für Künstler diese ganzen Prozesse auf ganz verschiedenen Ebenen sehr existenziell auch waren, genauso wie für die Bevölkerung. Und so gehe ich eigentlich auch davon aus, dass die Forschung, die ich jetzt zu der Kunst betreibe, auch sehr aufschlussreich dafür sein kann, wie man eben auf die Zeit überhaupt blickt. Nochmal durch eine andere Brille, durch eine künstlerische Brille.
Also verstehe ich das da mal so, kann man das so sagen? Du hast ja auch gerade nochmal sozusagen die historischen Abläufe skizziert, ne? Wie es war. Und jetzt gucke ich mal, wie sich diese Zeit in der Kunst abbildet.
Ja, abbildet ist vielleicht so ein bisschen irreführendes Wort, weil Kunst eigentlich nie eine bloße Abbildung von Wirklichkeit ist, sondern es werden Erfahrungen verarbeitet. Also es sind eigentlich eher reflexive oder ja Interpretationen der Zeit, die ganz individuell je nach Künstler dann auch ausfallen. Und da gibt es ganz große Spannungsverhältnisse. Und das ist eben das Interessante auch zu vergleichen, wie jetzt ostdeutsche KünstlerInnen diese Zeit wahrgenommen haben und wie diese Zeit im Westen Deutschlands beobachtet wurde. Also das ist eben auch die Divergenz zwischen der unmittelbaren Erfahrung, die die ostdeutschen BürgerInnen hatten, und die Beobachterrolle, die die westdeutschen Menschen hatten, die eben darauf geguckt haben und gesehen haben, was passiert eigentlich. Und die haben natürlich was ganz anderes gesehen in der Zeit.
Wie wollen wir vorgehen? Wollen wir uns sozusagen die Etappen mal anschauen? Was ist, oder gehen wir nach Namen etc.? Also ich würde ja vorschlagen, wir gucken jetzt mal die Zeit erstmal vor der Wende. Macht das Sinn? Gucken wir vor der Wende. So, haben wir da auch schon überhaupt so einen Ost-West-Vergleich? Weil ich komme ursprünglich aus dem Ruhrgebiet. Haben westdeutsche oder westliche Künstler da überhaupt schon auf DDR geschaut?
Ja, also man kann natürlich nicht davon sprechen, dass zahlenmäßig gleich viele KünstlerInnen aus Ost- und Westdeutschland damals die Zeit auch künstlerisch bearbeitet haben. Da sieht man ganz deutlich, dass die westdeutschen Künstler Ausnahmen waren. Also da, ich kann ein Beispiel nennen, zum Beispiel Felix Dröse, der anlässlich von einer Josef Beuys-Ausstellung, die stattfinden sollte, ein ganz interessantes Werk gemacht hat, weil er mit einem Bus über die Grenze fahren wollte und wurde dann eben angehalten und die wurden wieder zurückgekarrt. Und er hat über eine ganze Dauer seit den 80ern bis in die 90er rein Zeitungspapier genommen, auf das er einen Holzdruck gemacht hat. In dem Holzdruck und in dieser Verarbeitung in der Kombination mit den Zeitungspapieren, die natürlich auf das aktuelle Tagesgeschehen irgendwie Bezug nehmen, hat er eben diese Frage nach der Mitte gestellt. Wo ist eigentlich die Mitte und inwiefern besteht eigentlich eine Verbindung zwischen den beiden Teilstaaten? Also es ist eine ganz interessante Arbeit, die auch schon so ein bisschen diesen Prozesscharakter mit drinnen hat. Also es ist eben nicht nur ich sehe punktuell eine Situation und mal dazu ein Bild, sondern ich beobachte wirklich langfristig den Prozess und setze quasi meinen Stempel drauf und stelle damit eine Frage an die Zeit auch.
Gibt's da mehr Namen, die man kennt, nennt, beschreiben sollte, die sozusagen einfach so einen Blick auf Ostdeutschland hatten oder vielleicht auch aus dem Ausland? Vielleicht waren die viel entspannter, es gab ja auch Kontakte in andere Länder rein.
Also das große Interesse, muss man wirklich sagen, beginnt erst, als die Demonstrationen begonnen haben und als dann schließlich die Mauer geöffnet wurde. Das war eigentlich so, wie sich es in meinen Recherchen darstellt, der Punkt, an dem wirklich das Interesse von westdeutschen und auch internationalen KünstlerInnen, die meistens über ein DAAD-Stipendium in Berlin waren, also da merkt man schon, dass es auch zahlenmäßig richtig, da ins Zentrum der Beobachtung rückt. Und vorher ist es aus westlicher Perspektive, ehrlich gesagt, relativ mau. Also da sind aber dagegen die ostdeutschen Perspektiven total interessant. Also diese Verhältnismäßigkeiten, ich finde, das sind eben alles bestimmte Aussagen oder diese Befunde, ja, sagen eben aus, was eigentlich in der Zeit, wie relevant vielleicht auch Dinge aus verschiedener Perspektive eingeschätzt wurden. Und im Westen hat man natürlich in den 80er Jahren gesehen, okay, da kommen viele Leute aus Ostdeutschland jetzt zu uns quasi. Und auf ostdeutscher Seite war das ganz schlimm für viele, auch für viele Künstler, die eben auch bemerkt haben, viele Leute sind einfach nicht mehr da. Man wird immer weniger. Und ja, daraus ergeben sich eben auch die Prozesse, dass die Künstler, die dann da geblieben sind, halt auch Aktionen gemacht haben, mit denen sie ihren Protest ausgedrückt haben und wo sie einfach immer widerständiger, eigenwilliger wurden und sich nicht mehr klein halten ließen und einfach auch eine Form von freier Kunst gemacht haben.
Was sind da so für Künstlerinnen oder Kunstwerke, die dir so pass pro tot oder so in den Sinn kommen, von ostdeutscher Seite zum Beispiel?
In der Vorwendezeit. Es gibt ja zum Beispiel von Rainer Fetting, das ist ein westdeutscher Künstler, gibt es Mauerbilder. Also die Mauer war damals schon ein Thema, das auch vor der Öffnung der Mauer thematisiert wurde.
Ja, für jeden war und nicht Brezhnev, Honecker, Kuss, Szene.
Genau, das sind so die, ja, was dann so in die Populärkultur vielleicht einzuordnen wäre. Aber
nichts für die Kunsthistorikerin. Es gab die Bilder auf der Mauer und die Bilder mit Blick auf die Mauer.
Genau, sozusagen. Der Blick auf die Mauer. Ja. Wie wird die Mauer an sich in Szene gesetzt? Und also Rainer Fettings Werk zum Beispiel ist im Städelmuseum in Frankfurt. Das ist eigentlich sehr berühmt als erstes Mauerbild. Das ist eigentlich wie eine Stadtansicht, wo es vielleicht viel mehr um architektonische Elemente geht und die Mauer, wie sie eben den Weg kreuzt zwischen den Häusern, zwischen den Fassaden. Und bei Manfred Butzmann zum Beispiel, ein Ostberliner Künstler, der malt die Mauer ins Bild, aber eben nicht so, dass man daran vorbeigehen kann, sondern der Betrachter blickt total frontal auf diese Mauer, die eigentlich das gesamte Bild, die gesamte Bildfläche einnimmt. Und da zum Beispiel ist die Mauer wirklich diese Gewalt dieser Mauer, dieser Trennung kommt da zum Ausdruck. Also das sind auch so Dinge, wo sich in diesen feinen Unterschieden zeigt, wie diese Mauer wahrgenommen wurde als Phänomen in der Stadt oder als wirklich in seiner totalen Brutalität. Und es gibt aber auch auf ostdeutscher Seite ganz andere Verarbeitungen. Also es gibt von Vasya Götze, das ist ein ganz berühmter Künstler aus Halle, der auch sehr widerwillig gegenüber dem Staat war, auch ständig unter Beobachtung stand. Der hat eigentlich eher in diese Richtung Pop-Art gemalt und eine rosarote Mauer gemalt. Also bei ihm spielt eben sowas wie Ironie oder Galgenhumor eine ganz große Rolle. Also da sieht man eben, wie unterschiedlich Künstler mit dieser Zeit umgegangen sind und welche Strategien sie auch hatten, mit dieser Teilung, mit diesem Eingeschlossensein umzugehen auf ostdeutscher Seite.
Ist das ein Motiv, was sehr viel vorkommt? Also Thema Eingeschlossensein oder, habe ich nie drüber nachgedacht, oder dass die Mauer gerne sozusagen als Sujet, wie es so schön heißt, genommen wird?
Genau, also die Mauer ist auf jeden Fall ein total wichtiges Sujet und es gibt aber natürlich auch auf metaphorischer Ebene dieses Eingeschlossensein. Also von Klaus Weidensdorfer zum Beispiel gibt es ein Bild, wo zwei Menschen zu sehen sind, die aneinandergelehnt sitzen und die sind in ein totales Raster eigentlich eingeklemmt oder überlagert von diesem Raster. Und das ist eben dieses Gefühl eher, dass dann dieses Eingeschlossenseins, wo vielleicht die Mauer gar nicht so nah da ist oder eben nicht das zentrale Element, sondern es geht eben darum, dass man wirklich auch emotional oder diese Freiheit, diesen Freiheitsentzug irgendwie spürt und das wird dann eben verarbeitet.
Jetzt sprechen wir viel über Künstlerinnen und Künstler, merke ich gerade über Bildtitel und du hast wirklich tolle Bilder mitgebracht. Kann man sich das irgendwo sozusagen im Nachgang anschauen? Stellen wir es irgendwo hin? Gibt es da irgendwie eine Website, wo man sich solche Bilder anschauen kann? Oder wir machen irgendwo nochmal einen Link zu so einem Buch oder sowas? Oder?
Ja, also die Bilder sind jetzt nicht irgendwie so gesammelt. Das war ja auch wirklich schwierig bei der Recherche, überhaupt Werke zusammenzufinden, die sich mit der Zeit beschäftigen, weil man an allen Ecken und Enden sucht, also in allen möglichen Sammlungen in komplett Deutschland. Und also deswegen ist es nicht so einfach, sich da einen schnellen Überblick zu verschaffen.
Deswegen forschst du ja auch.
Genau, also spätestens, wenn ich dann meine Forschungen publiziere, werden die Bilder quasi gebündelt dann auch abgebildet werden.
So, das ist das Versprechen, das wird publiziert.
Genau.
Auf ostdeutscher Seite vor der Wende, konnten die dann irgendwo ausstellen oder ist das Untergrundmalerei oder wurde die im Westen ausgestellt? Wie muss ich mir das vorstellen?
Das ist eigentlich eine total interessante Frage, weil eigentlich ja immer so dieses Bild in den Köpfen ist, dass nur Künstler ausstellen konnten, die total systemkonform sind und vor allem im Verband bildender Künstler waren. Also das war ja in der DDR eben diese Zugangsvoraussetzung, um überhaupt damit Geld zu verdienen oder überhaupt seine Materialien beschaffen zu können, die man braucht. Und es ist aber ein bisschen ein hartnäckiger Irrglaube, der sich bis heute gehalten hat, dass vor allem ab den 70er, 80er Jahren Künstler, die nicht im VBK waren, also dem Verband Bildender Künstler, dass die nicht auch in anderen Kontexten, in illegalen Kontexten ausgestellt hätten. Also da sind die Grenzen auch sehr fließend. Deswegen kann man da pauschal keine Antwort darauf geben. Die Werke, die ich in meinem Untersuchungskorpus habe, sind sowohl von Künstlern, die zum Beispiel auch an Hochschulen gelehrt haben, als auch von Künstlern, die keine offizielle Stelle hatten oder eben auch nicht offiziell ausstellen konnten. Aber in den 80er Jahren spätestens ist es so, dass ganz viele Galerien gegründet werden außerhalb des staatlichen Rasters. Also das sind ganz viele Produzentengalerien. Es wurden in Ateliergemeinschaften Ausstellungen selbst organisiert. Also da gibt es zahlreiche Beispiele, wie KünstlerInnen, die jetzt nicht in offiziellen Museen oder Galerien ausstellen durften, sich dann trotzdem die Möglichkeit verschafft haben, ihre Kunst zu zeigen. Und da spielte auch die Grafik eine ganz große Rolle. Also es sind ganz viele grafische Blätter oder in Zusammenarbeit mit Schriftstellern auch viele Künstlerbücher mit Text und Bild entstanden, weil man die in geringer Auflage selbst drucken konnte und so vertreiben konnte. Und also der Hunger nach Kunstproduktion und auch der Hunger nach Kunstrezeption auf der Seite der BürgerInnen war richtig groß. Und die Bilder wurden schon auch gesehen, aber die Öffentlichkeit war eben unterschiedlich.
Es geht ja um den Blick, wir sind ja immer noch sozusagen wie vor dem Mauerfall, Zeitenwende, wie es ja heute immer so schön heißt. Ich sehe so Enge oder eben Mauern, Begrenzungen, sich eingeengt fühlen. Gab es denn überhaupt noch zum Ende des Sozialismus die großen Propagandaschwachten oder hatte das auch schon irgendwann, war das ausgedünnt?
Also die künstlerische Freiheit hat in den 80er Jahren schon immer mehr und mehr zugenommen. Es gab natürlich noch die typischen Arbeiterbilder von einigen KünstlerInnen, so, aber viele haben eigentlich, oder vielleicht sind es sogar zahlenmäßig mehr KünstlerInnen, die ihr eigenes Ding gemacht haben und eben nicht mehr diesen kulturpolitischen Vorstellungen gefolgt sind, was jetzt Motive oder Bildaussagen anbelangt.
Wir sprechen ja, wir haben ja immer gesprochen, auch Westdeutsch, Ostdeutsch, Innenblick, Außenblick. Mhm. Jetzt fällt mir gerade ein, müssen wir beim Außenblick nochmal differenzieren, weil du es vorhin auch erwähnt hast, zwischen KünstlerInnen, die ursprünglich aus der DDR kamen und dann im Westen aktiv waren und wieder einen Blick auf die DDR hatten und sozusagen so bio-westdeutsche KünstlerInnen.
Das wird da, glaube ich, ein bisschen schwierig, weil viele, die ausgereist sind, sich dann gar nicht mehr damit beschäftigen wollten. Oder bei einigen ist es so, also die haben dann, als sie in Westdeutschland waren, auch erstmal versucht, dort Fuß zu fassen und ihre eigene Handschrift weiterzuentwickeln, sich zu etablieren und haben dann auch einfach das, was sie zurückgelassen haben oder was sie zurücklassen mussten, vielleicht auch ein bisschen aus den Augen verloren oder. Also ich will da jetzt niemandem irgendwas unterstellen. Das ist auch wieder eine total individuelle Geschichte bei vielen. Es ging dann in den 90ern halt los, dass viele eben ihre Stasi-Akten gelesen haben und dann damit nochmal gearbeitet haben und quasi so auf eine gewisse Weise von der Vergangenheit eingeholt wurden, die sie dann eben produktiv verarbeitet haben in ihrer Kunst.
Ach, im Nachgang nochmal das eigene aufzuarbeiten, klar. Und wenn wir jetzt... Du sagst ja vorhin selber so, das Initial der Auseinandersetzung, auch gerade aus westlicher oder ausländischer Sicht, aus dem Ausland, war eben dann die Zeit Montagsdemos, Mauerfall.
Das waren die großen Ereignisse. Und der 3. Oktober 1990 oder zum Beispiel auch der 18. März 1990. Also das sind eben so...
Volkskammerwahl.
Genau, das sind diese politischen Ereignisse, die dann natürlich viel Aufmerksamkeit bekommen haben. Und also die werden von westdeutschen Künstlern dann auch mehr thematisiert. Die sind mehr auf diese öffentlichen Ereignisse fokussiert gewesen. Und bei den ostdeutschen Künstlern finde ich total interessant, dass diese Zeit gar nicht mit diesen oder wirklich marginal nur von diesen Ereignissen geprägt ist in den Bildern, sondern die finden eine ganz andere Bilder für diese Zeit. Also den Sprung von der Brücke ins Nichts zum Beispiel. Und das finde ich zum Beispiel sehr aussagekräftig. Also die Brücke als Motiv ist zum Beispiel auch sehr wichtig. Die steht ja auf der einen Seite für das, was getrennt ist, aber eben gleichzeitig für die Verbindung zwischen den getrennten Teilen. Und das sind so Sinnbilder für diese Zeit, die die Künstler in Ostdeutschland finden. Und der Sprung ins Nichts ist natürlich auch eine Metapher für die Zeit, in der die Künstler natürlich auch wussten, wir sind jetzt irgendwie frei in unserer Kunst, wir können machen, was wir wollen. Aber wir sind natürlich trotzdem nicht frei, weil wir erstmal unsere günstigen Ateliers verlieren, weil wir schauen müssen, wie wir uns im Kunstmarkt verorten können. Also das sind, finde ich, da sehr ambivalente Bilder, die dann auch rauskommen. Und auch das, was du angesprochen hast mit Enge und Weite, da würde ich gerne nochmal drauf eingehen, weil zum Beispiel bei Doris Ziegler, die jetzt auch inzwischen eine relativ bekannte Malerin geworden ist, die hat sehr viele Bilder gemalt. Also das wurde jetzt im Nachhinein benannt als Passagezyklus, der auch von Ende der 80er bis in die 90er reingeht. Also das sind ganz viele Gemälde, die sie geschaffen hat. Und die Bilder, die vor 89, 90 entstanden sind, die spielen alle auf der Straße, im offenen Raum. Und in den 90er Jahren sind ihre Figuren in eine kleine Schachtel gepresst. Also in der totalen Enge. Und das ist ja eigentlich auch eine total interessante Gegensatz zu dem, wie man das wahrgenommen hat, dass eben die große Freiheit kommt. Und die Menschen empfinden es aber gar nicht als Freiheit.
Ist jetzt unsere Interpretation. Hast du die Möglichkeit gehabt, im Rahmen der Forschung mit einzelnen KünstlerInnen zu sprechen? Und hast du die dann sozusagen mit deinen Überlegungen konfrontiert? Oder hast du erstmal gefragt, was habt ihr gedacht? Also Wie bist du da vorgegangen?
Also ich habe, einige Künstler sind ja leider schon verstorben, aber ich habe mit einigen KünstlerInnen gesprochen, unter anderem auch mit Doris Ziegler. Und da gehe ich jetzt nicht hin in das Gespräch und lege ihnen quasi meine Interpretation vor, sondern ich spreche erstmal über die Zeit und dann über die Kunstwerke, aber mache das eben, wie du jetzt auch gesagt hast, durch Fragen und sehe dann eben, inwiefern meine Thesen, meine Überlegungen dem entsprechen oder eben nicht.
Politisch war es ja so, ich erinnere mich ja auch zurück, bin ja alt genug, Mehrheit oder veröffentlichte Mehrheit, aber auch Wahlergebnisse, Euphorie, Wiedervereinigung, alles so schnell wie möglich. Kleinere Minderheit, kleinere veröffentlichte Minderheit, Vorsicht, dritter Weg, Alternativen. Jetzt ist mal eine steile These, so wie ich mir einen Künstler vorstelle, dass es in der Kunst genau umgekehrt ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es die großen schwarz-rot-goldenen Schinken gab und Wiedervereinigung komm her, sondern eher so ein Skeptizismus.
Genau.
Liege ich da richtig?
Ja, also der Blick war äußerst skeptisch auf die Zeit. Durchaus wollten auch wirklich viele Künstler eigentlich so einen dritten Weg, weil viele auch von Westbekanntschaften wussten, dass dieses kapitalistische System im Westen auch nicht das hält, was es verspricht. Also da waren die, glaube ich, schon so ein bisschen gewarnt oder wussten, dass es natürlich nicht die goldene Zeit jetzt kommt.
Also auch, weil der eigene Blick, das eigene Umfeld, was beschrieben wird, du hast ja auch dieses Brückenbild gebracht. Was erleben wir auf westlicher Seite an Auseinandersetzung, an Interpretationen, an Richtungen?
Wenn wir jetzt in die beginnenden 90er schauen, ist es so, dass durch diesen Vereinigungsprozess angestoßen, dann oftmals so Dinge wie Nation und Nationalität reflektiert werden. Also natürlich spielt auch die rechte Gewalt eine Rolle, die Anfang der 90er dann aufgeblüht ist, um es mal blumig zu formulieren. Aber zum Beispiel Schwarz-Rot-Gold, die Nationalfarben, die du jetzt auch genannt hast, die spielen tatsächlich eine ziemlich große Rolle. Also bei einzelnen Künstlern, die arbeiten ganz viel mit diesen Nationalfarben, um eben die Frage zu stellen, was bedeutet das eigentlich? Oder auch, wie viel Nationalismus steckt eigentlich in der Nation? Also da spielen auch eben durch die Rechtsradikalen, die dann so einen Aufschwung bekommen haben, die Gedanken eben an die Zeit vor der Teilung wieder eine Rolle. Also da kommt dann quasi wieder so dieses Dritte Reich noch mit rein, die Vergangenheit der beiden, also als Deutschland noch eins war so. mit rein. Also das ist schon ganz interessant. Es gibt auch
Gibt es da Beispiele? Gibt es da so Künstlerinnen und Künstler beispielhaft, die sich mit sowas auseinandersetzen?
Also das wäre zum Beispiel Karl-Horst Hödecke. Das ist ein auch sehr berühmter westdeutscher Maler. Interessanterweise sind diese Arbeiten nicht sehr berühmt. Also die wurden relativ selten auch in Katalogen, Publikationen, Ausstellungen erwähnt. Was ich auch wieder sehr interessant finde.
Hast du eine These? Warum? Weil es darf, soll nicht sein, was nicht sein darf.
Naja,
sein
der kann. Hat natürlich sehr viele Bilder und sehr viele Themen aufgegriffen. Und ja, wenn Künstler so ja auch sehr produktiv auf Masse geht oder einfach sehr viel produziert, dann fallen solche Dinge, glaube ich, ein bisschen hinten runter. Und ich habe das Gefühl, dass in den 90er Jahren oder so, da wurde, also ich kann das nicht beurteilen, ich war nicht in der Zeit irgendwie so ein reflektierender Mensch, da war ich noch klein, aber ich habe das Gefühl, dass lange Jahre diese Thematik oder die Problematiken weggedrückt wurden und da gar nicht nach den Wurzeln gesucht wurden, wie ist eigentlich, welcher Konflikt gesellschaftlich, politisch zustande gekommen, sondern dass das jetzt eigentlich erst in den letzten Jahren so richtig wieder Fahrt aufgenommen hat, dass darüber diskutiert wird.
Das ist interessant, weil ich kann mich erinnern, weil ich ja so schrecklich viel älter bin als du, ich kann mich an ganz viele Karikaturen erinnern, witzigerweise. Mhm. Ne? Also diese Karikaturenszene auf westlicher, östlicher Seite, abgesehen vom berühmten Titanic-Cover, ne? Zungabi, Gurke, Banane, ja. Aber eben auch Schwalbe und andere Karikaturisten. Ich weiß noch eine, so ein Chef, der dann seine Belegschaft anschreit, raus zum 1. Mai. Ja, die alte Parole DDR, raus zum 1. Mai und hier natürlich die Kündigung. Ja. Alle raus zum 1. Mai. Also da sehr viel Spitzes, sehr viel Bitteres teilweise auch.
Ja, aber das entsprach halt der Realität. Also Karikaturen wären nochmal ein ganz eigenes Forschungsfeld.
Aber du bist ja genau, du bist ja in der höheren Kunst sozusagen.
Naja, was heißt höhere Kunst?
Meine einfachen Worte.
Halt einfach ein bisschen unterschiedliche Medien, unterschiedlicher Anspruch. Also man hat an einem Kunstwerk, das im Museum hängt, einen anderen Anspruch oder andere Fragen als an eine Karikatur. Aber die Karikaturen geben natürlich einen guten Aufschluss über die Zeit. Weil in der Tat war das so. Und wie kann man darauf hinweisen? Natürlich durch auch Sarkasmus und Ironie und solche Strategien.
Wie machst du es in deiner Forschung? Also siehst du sozusagen jedes Bild eines Künstlers, einer Künstlerin sowieso immer im Spiegel der Zeit? Also ist jedes Bild einer Künstlerin, eines Künstlers repräsentativ für die Zeit? Oder guckst du schon irgendwie nochmal genauer und sagst, sehe ich jetzt eine Auseinandersetzung mit den frühen 90ern? Oder ist es doch einfach nur irgendwas? Oder ist für dich jedes Bild sozusagen in der jeweiligen Zeit interpretierbar?
Also natürlich ist so die Frage, welche Bilder setzen sich mit der Zeit in sichtbarer Weise auseinander? Also wenn ich jetzt ein Bild nehme, das rot ist, kann ich das nicht so interpretieren. Außer der Künstler gibt es natürlich vor. Dann kann man das in Erwägung ziehen. Aber es ist schon so, dass eine Motivik und die Gegenständlichkeit in der Kunst natürlich eine große Rolle spielt oder dann einfacher zu identifizieren ist. Und auch um einen Vergleich zu schaffen, muss man ja bei so einer Forschungsarbeit, die unzählige Bilder bearbeiten könnte, auch irgendwie einen Fokus finden und eine Auswahl treffen. Und du hattest ja am Anfang schon angemerkt, dass es sehr viel Malerei, sehr viel Gemälde sind, die jetzt bei meinen Werken dabei sind. Das ist auch einfach der Tatsache geschuldet, dass die KünstlerInnen so die Zeit am direktesten auch verarbeitet haben.
Jetzt haben wir so ein bisschen viel über West-Ost gesprochen. Jetzt haben wir noch gar nicht so Ausland gesprochen. Also kann man nochmal so differenzieren? Gott, wie breit du forschen musst. Kann man nochmal differenziert man nochmal zwischen Osteuropa, also ich sag mal Eiserner Vorhang, was östlich, westlich, Interpretation oder wie bist du vorgegangen?
Also da war es so, dass ich in Osteuropa auch geguckt habe, was ist da entstanden, aber die Arbeiten beziehen sich natürlich nicht auf die spezifische deutsche Transformationsgeschichte, weil diese Länder ja eine ganz eigene Umbruchs- und Transformationsgeschichte haben. Und die Werke, die von ausländischen KünstlerInnen sind, das sind sehr oft Kunststudierende aus den USA, die mit einem Stipendium eben eine Zeit lang in Deutschland, meistens in Berlin waren und dann dort eben diese Transformation der Stadt auch miterlebt haben. Und da sind ganz unterschiedliche Werke auch zustande gekommen. Also es gibt von Shelley Silver zum Beispiel einen Film, den fand ich total interessant, weil sie Menschen auf der Straße Fragen gestellt hat. Und sowohl in Ost- als auch in West-Berlin. Und als Zuschauer sieht man eben nicht, wo sie jetzt gerade ist oder wen sie fragt. Und sie hält sich auch komplett raus. Also nimmt die Aufnahmen so, wie sie entstanden sind und konfrontiert den Zuschauer einfach mit diesen Aussagen von Menschen, die eben bestimmte Fragen beantworten. Und ich finde den Film deswegen auch sehr interessant, weil diese Fragen, die sie den Menschen stellt, auch wirklich wichtige Fragen sind. Und das fand ich sehr interessant, weil ich mir gedacht habe, ja, eine Amerikanerin, die in Deutschland ist, nicht allzu lange, wie kann die eigentlich in dem Moment die richtigen Fragen stellen?
Das heißt, du hast aber auch bei den ausländischen Künstlerinnen auf die geschaut, die sich in der Zeit, also auch sozusagen im deutschen Raum befanden.
Mhm, genau.
Also jetzt nicht irgendwo Künstler Côte d'Azur, immer Côte d'Azur, malt mal was über DDR und Wiedervereinigung.
Also natürlich habe ich gesucht und auch versucht, bestimmte Dinge zu finden. Ich bin da aber relativ schnell an die Grenzen gestoßen und habe auch einfach bemerkt, dass diese Themen, also es gibt eben in jedem Land ganz eigene Themen und es gibt, es beschäftigt sich ja nicht jeder Künstler so explizit mit historischen Ereignissen. Also die Zeit der großen Historienbilder ist ja schon lange vorbei. Und es waren ja ganz andere Strömungen, die auch sehr sich um sich selbst gedreht haben, da, was ja jetzt auch nicht abzuwerten ist, was ja auch seine Legitimation hat. Aber man kann natürlich ein Interesse nicht herbeizaubern. Also für die deutschen KünstlerInnen war das natürlich eine ganz andere Bedeutung, dieser Umbruch und diese Ende 80er, Anfang 90er Jahre.
Kann man nochmal sich das anschauen, wenn du sagst, also wir hatten das ja schon so ein bisschen, also Wendezeit, dann zum 3. Oktober darüber hinaus, bisschen der eigene Blick auch bisschen sorgenvoll, sagen wir mal auf östlicher Seite, Auseinandersetzung mit aufkommendem befürchteten Nationalismus oder auch realem und Rassismus auf beiden Seiten. Gibt es nochmal so in den fortfolgenden Jahren im Blick auf diese auch Wiedervereinigung nochmal so einen weiteren spezifisch westdeutschen Aspekt, der sich irgendwie ausdrückt?
Wenn ich jetzt Sorgen auf westdeutscher Seite detektieren würde aus den Bildern heraus, dann wären es wirklich diese Fragen nach der Nationalität und nach der Nation. Was bedeutet das? Das sind sehr abstrakte Fragen eigentlich, die da verarbeitet werden. Für die 90er ist dann wirklich auch festzustellen, dass man nicht mehr so eindeutige Themen identifizieren kann. Also man hat am Anfang, wie wir ja gesagt haben, die Mauer, Dinge wie die Brücke als Motiv und solche Dinge. Und in den 90ern, da wird das immer diffuser. Und da kann man nicht mehr so große Motivblöcke auch bilden. Das sind dann ganz verschiedene Einzelaspekte. Ich sag mal, kleinere Themen, die für KünstlerInnen interessant sind.
Kann man, ihr seid ja Expertinnen, Experten, ihr Kunsthistorikerinnen, Kunsthistoriker, kann man euch, sag mal, so 20 Bilder Ost und West vorlegen aus der Wendezeit und ihr könnt, nicht weil ihr sie vorher kennt, sondern bekommt ihr ein stilistisches, ein inhaltliches Gefühl zu sagen, das könnte eher aus dem Westen kommen oder das könnte eher aus dem Osten kommen?
Ja,
oder
das müssten wir jetzt mal ausprobieren.
Oder wäre das Rathaus mit Rosenthal? Habt ihr noch nicht ausprobiert? Okay, wisst ihr?
Nee, das haben wir noch nicht ausprobiert. Aber wenn man natürlich als Kunsthistorikerin arbeitet, ist es ja schon so, dass man schon relativ gut Merkmale findet, die darauf hindeuten, auch von welchem Künstler das jetzt stammen könnte. Also man hat dann ja schon den geschulten Blick und natürlich gibt es Unterschiede. Dieses figurative Malerei war ja im Westen gar nicht mehr en vogue in den 90ern. Das war ja gerade sehr verpönt. Es gab ja, ich glaube, 2000 oder 2010 dann wieder so diese Rückkehr zu auch figurativen Arbeiten oder auch realistischen Arbeiten. Also daran kann man es vielleicht auch ganz gut erkennen. Aber es wäre interessant, mal so ein Quiz zu veranstalten und mal zu gucken.
Macht das DOT macht beim Tag der offenen Tür, wenn ihr eure Forschungsprojekte vorstellt, könnte man ein Quiz machen. Ist uns echt interessant, können Leute mal raten. Das macht doch Spaß.
Stimmt,
und dann kommen wir ins Gespräch. Wir hatten ja vorhin so ganz am Anfang nochmal kurz gestriffen, also die üblich verdächtigen sogenannten Staatskünstler der DDR, das hat sich ja mittlerweile zum Glück auch geändert, dass die Kunst da auch wieder anders anerkannt wird. Also hier Sitte und Co.
Ja, die hatten ja auch ihre Probleme. mit der Wende.
Absolut.
Also ja, jeder auf seine eigene Art.
Bilderstreit auch nochmal, du hast ihn erwähnt. So. Und jetzt habe ich so das Gefühl, und jetzt auf einmal, jetzt ist Wende, jetzt kommen die 90er, die 2000er und jetzt gibt es auf einmal so ostdeutsche Superstars. Neo Rauch und Co. oder nur Neo Rauch?
Ja, der ist schon eigentlich so der
so,
Vertreter.
Genau, Leipziger Schule, hoch anerkannt. Ist das ein Effekt, weil es dann doch exotisch war, weil es auf einmal nicht mehr so ideologisch belastet war, dass man sagte, so jetzt können wir die ostdeutschen Künstler mal hochschießen, positiv, oder waren es Zufälle, gute Galerien oder sonst irgendwie? Oder wird auf einmal die ostdeutsche Kunst, bekommt sie die Wertschätzung, die sie verdient hat?
Naja, das ist immer eine Frage, wie man die Wertschätzung definiert. Ist es monetär?
Über Geld, der Markt,
genau.
Der Markt über Geld. Ne?
Genau, ja. Und diese Marktmechanismen sind für mich auch, also da bin ich keine Expertin. Ich finde das ist genauso wie Finanzsystem allgemein, das sind so undurchschaubare Dinge, da werden natürlich Einzelne gepusht. Ich sehe jetzt nicht, dass ostdeutsche KünstlerInnen plötzlich sehr gepusht werden würden. Also man hat jetzt gesehen, seit 2019, wo Doris Ziegler in der Ausstellung im Museum der Bildenden Künste einen ganzen Raum hatte mit ihrem Passagenzyklus. Das war eine Würdigung, wo sie einfach auch als Malerin der Leipziger Schule in den Fokus gerückt ist, auch der öffentlichen Aufmerksamkeit. Aber es gibt jetzt meiner Ansicht nach nicht so große ostdeutsche Superstars. Woran das liegt, kann ich nicht sagen, weil das sind einfach so marktabhängige Dinge.
Wer jetzt Lust bekommen hat, sich weiter damit auseinanderzusetzen, und Vorarbeit hast du ja geleistet. Du hast ja zum Glück schon mal ein bisschen recherchiert und guckt und zusammengetragen. Und da wird es ja dann auch Publikationen zu geben. Ich weiß nicht, ein Buch, ein Bildband oder eine Ausstellung oder...
Naja, also ich schreibe ja eine Dissertation momentan und die wird publiziert, wenn sie fertig ist. Da wird es so sein, dass die Werke schon tiefgehend analysiert werden, eben unter den verschiedenen Aspekten, wie unterscheidet sich Ost, West, international, was interessiert die Künstler und wie vollzieht sich eigentlich auch der Wandel in der Kunst oder wie ist der danach vollziehbar. Und also es wird auf jeden Fall ein Text sein, der aber ganz viele Bilder mit bespricht, und die werden natürlich dann auch mit publiziert, damit man sieht, worüber ich schreibe, womit ich mich auseinandersetze. Das muss ja auch nachvollziehbar sein. Also es wäre auf jeden Fall Stoff für eine Ausstellung. Da ist es aber natürlich so, das kann ich ja nicht alleine machen. Das muss von der Institution ausgehen, aber...
Oder ein Sponsor, vielleicht findet sich jetzt ein Sponsor.
Ja, wenn jemand Lust
wenn jemand
hat, eine Ausstellung
Lust hat, ja,
zu finanzieren,
sowas zu begleiten.
Genau.
Wir warten also, bis die Doktorarbeit kommt, drücken dafür natürlich die Daumen. Sag uns zum Schluss nochmal so die Top 3, Top 4 der Künstler, ganz langsam, die du spannend findest, die man sich unbedingt angucken sollte. Doris Ziegler hast du gesagt, da scheint ja irgendwie schon mal spannend, wichtig zu sein.
Ja, kann das ehrlich gesagt gar nicht so sagen, weil wenn ich einen Namen nenne, dann habe ich das Gefühl, die anderen wären weniger interessant. Also ich finde gerade diesen Vergleich und diese Vielfalt total interessant. Was für mich ganz neu war Uwe Pfeiffer. Das ist
nochmal langsam.
Uwe Pfeiffer.
Pfeife.
Das ist auch ein ostdeutscher Künstler, der wahrscheinlich gar nicht so unbekannt ist. Für mich natürlich als jetzt nicht im Osten sozialisierte Person war er ganz neu, und ich finde seine Art und Weise ästhetisch sowie inhaltlich sehr, sehr interessant. Also das wäre noch ein Mann, den ich nennen kann.
Dann lassen wir es mal bei zwei. Lassen wir es bei zwei, ist ja auch gut, kann man sich annähern. Die Kunsthistorikerin Michaela May war und ist auf Spurensuche zur künstlerischen Umsetzung der Zeit vor, während und unmittelbar nach der Wende. Wer mehr dazu erfahren will und zu den vielen Veranstaltungen, geht einfach auch auf die super informative Website verbund-dut.de, erster Anker. Michaela, herzlichen Dank, es war sehr, sehr interessant.
Ja, danke, hat mich gefreut.
Ja, dann sage ich bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder auf Spurensuche begeben, ihr und euer Christian Stadali.